Jesus, wir sind jetzt hier vor dir und wir haben auch gesungen, du bist hier und das glauben wir. Und darüber freuen wir uns. Und wir möchten dich bitten, Herr Jesus, dass du uns jetzt die Herzen öffnest für dein Wort, dass du uns hilfst, es zu verstehen, dass du mir Gnade gibst, es zu reden und dass du uns allen, Herr Jesus, einen Gewinn aus diesem Wort gibst für unseren Alltag, für unser Leben mit dir. Amen. Den Text, den Ralf uns vorhin vorgelesen hat, der handelt von einem großen Abendmahl. Heute haben wir ja hier ein kleines dann anschließend. Und Jesus hat uns ja verheißen, mehrfach in seinem Wort, dass wir auch bei ihm in der Herrlichkeit einmal ein großes Fest feiern werden. Und von diesem Fest handelt hier dieser Text. Jesus war im Hause eines Pharisäers eingeladen, dort war er zu Gast, das lesen wir in den Versen zuvor. Und er sieht da vielleicht sogar etwas belustigt, wie sich die Gäste um die besten Plätze bemühen. Und er warnt dann. Und er sagt, wenn ihr irgendwo eingeladen seid, dann setzt euch nicht ganz oben hin. Es könnte einer kommen, der vielleicht ein bisschen besser angesehen ist. Und dann heißt es, also macht dem mal Platz. Und das macht sich eigentlich nicht so gut. Sondern wenn du irgendwo eingeladen bist, dann setz dich lieber so ans Ende der Tafel. Dann kann dir ja eigentlich nur was Positives passieren. Dass nämlich der Hausherr kommt und sagt, komm an meine Seite. Und dann, sagt Jesus, wirst du Ehre haben, auch vor den anderen Gästen. Das hatte einer, der dort saß, von den Pharisäern gehört und der hat dann diesen klugen Spruch gesprochen, selig ist, der das Brot ist im Reiche Gottes. Und auf diese Aussage hin hat Jesus die Geschichte hier von diesem Abendmahl erzählt. Und dort, das haben wir in dem Text gehört, dort wird es ganz anders zugehen. Mit anderen Gästen als den zunächst Geladenen. Eingeladene werden nicht kommen und die zunächst Eingeladenen oder ja, Eingeladene werden nicht kommen und die zunächst nicht Eingeladenen, die werden kommen. Also ganz andere Gäste, als eigentlich vorgesehen waren. Und, sagt Jesus, an dieser Gemeinschaft mit Gott in seinem Reich werden nur die Menschen teilhaben, die seiner Einladung rechtzeitig Folge leisten. Jetzt könnten wir uns im ersten Moment vielleicht fragen, was sollen wir mit dieser Geschichte eigentlich anfangen? Natürlich haben wir doch alle schon längst auf die Einladung Jesu mit Ja geantwortet. Dieses Ja, so werden wir es gleich sehen, muss aber auch zu einem veränderten Leben führen. Und es kommt im entscheidenden Moment darauf an, wie unsere Stellung zu Jesus ist, ob wir dann bereit sind, diese Einladung auch wirklich anzunehmen und ihr zu folgen. Für das bessere Verständnis dieses Gleichnisses ist es wichtig, dass wir uns mit dem Hintergrund vertraut machen. In der gehobenen Bevölkerungsschicht der damaligen Zeit, in der römischen und jüdischen Gesellschaft, waren Feste wie dieses keine Seltenheit. Wenn jemand so ein Fest veranstaltete, dann wurde der Tag dafür lange im Voraus festgelegt, ebenso rechtzeitig wurden die Einladungen verschickt, ebenso rechtzeitig wurden die Einladungen auch angenommen. Aber die genaue Stunde, wann das Fest stattfinden sollte, die wurde nicht bekannt gegeben. Das war damals so in Israel. Erst wenn an dem festgesetzten Tag alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, wenn das Essen fertig war, wenn die Tische gedeckt waren, dann wurden die Diener nochmal ausgesandt zu den geladenen Gästen, die ja schon ihr Kommen zugesagt hatten. Und dann hieß es, kommt, jetzt ist es soweit, jetzt ist alles bereit. Und wenn man dann noch absagte, das war sehr unhöflich. Und das galt als schwere Beleidigung für den Gastgeber, wenn man eine zunächst angenommene Einladung zu diesem späten Zeitpunkt dann noch absagte und nicht mehr zu folgen bereit war. In der Gestalt des Knechtes, der einlädt, steht Jesus vor uns. Jesus begegnen, das heißt von Gott zum Fest in seinem Reich eingeladen zu werden. Was heißt das aber konkret? Was ist alles bereit? Hier geht es ja nicht in erster Linie nur um Essen und Trinken, wenn wir es geistlich verstehen. Gott hält ja viel größere Aufgaben und Gaben für uns bereit. Paulus schreibt mal an die Römer, in Kapitel 14 können wir das lesen, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Was nützen uns alle irdischen Herrlichkeiten, wenn es an wahrer Gerechtigkeit, an Friede, an Freude fehlt? Und dieser von Gott gedeckte Tisch ist auch nicht erst nur für die Ewigkeit bereitet, sondern so ein ganz kleiner Vorgeschmack davon, von dieser Herrlichkeit, ist in diese Welt gekommen, als Jesus in diese Welt kam. Jesus zitiert selbst den Propheten Jesaja in seiner Predigt in Nazareth. In Lukas 4 können wir diese Verse finden mit den Worten: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und lebendig sein sollen. Zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn, und er fährt dann fort: Heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Gott lädt ein. Der Ruf Gottes ist eine Einladung, keine Vorladung. Eine Einladung zu einem Freudenfest, keine Vorladung vor ein Gericht. Da müsste man vielleicht Angst haben. Ein Leben in der Nähe Gottes, das soll für uns einem Freudenfest gleichkommen, nicht einem Trauerspiel. Und da ist die Frage: Was bedeutet Christsein eigentlich für uns? Eine mehr oder weniger schwere Last oder eine religiöse Pflicht oder eine große Freude, ein wirkliches Fest? Und nur wer die große Freude kennt, bei Jesus sein zu dürfen, erlöst zu sein, frei zu sein, ich denke, nur der hat Christsein wirklich begriffen. Gottes Wort ist voll von Einladungen. Da zieht ein alter Nomade mit seiner Familie aus dem Schutz der Sippe, aus seiner Heimat, in ein unbekanntes Land, in eine unsichere Zukunft, irgendwohin, er weiß gar nicht selber wohin. Man sagt so in unserer Welt, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Gott hatte ihm eine viel bessere Zukunft verheißen. Wir wissen, von wem ich spreche, von Abraham, von dem wir viel gehört haben hier in den letzten Wochen. Gott hatte ihn gerufen und ihm eine bessere Heimat versprochen, und er zog los. Warum, wusste er eigentlich selber nicht, aber er vertraute Gott. Gott lädt ein. Da zieht ein Sklavenvolk durch die Wüste, sie verlassen die Fleischtöpfe Ägyptens, sie kämpfen mit feindlichen Völkern, mit Wassermangel, mit allen möglichen Schwierigkeiten. Gott hatte sie herausgerufen aus der Knechtschaft, und er hatte ihnen ein Land versprochen, in dem Milch und Honig fließt, in dem sie aus der Fülle leben könnten. Manche wollten auch wieder zurück, aber Gott lud ein und sie zogen. Gott lädt ein, da steht Jesus am Ufer des Galiläischen Meeres und ruft seinem Volk zu: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gott lädt ein, und Gott lädt dringlich ein. Heute und jetzt. Der Knecht sagt: Kommt, es ist alles bereit. Ich denke, es ist ein Irrtum, wenn wir glauben, wir könnten auf Gottes Einladung zurückkommen, wenn wir gerade Zeit haben und wenn wir Lust drauf haben. Wir können nur antworten, wenn er ruft. Und wir können nur zu ihm kommen, wenn er zieht. Und wir können nur hineingehen, wenn er einlädt. Gottes Stunde ist nicht immer. Da hat Jesus die Stadt Jerusalem vor Augen, und er ist betrübt und klagt: Jerusalem, Jerusalem, wie lange habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und hier in der Geschichte, die Jesus erzählt, da heißt es: Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen, sie haben auch nicht gewollt. Sie meinten, es gäbe später vielleicht auch noch mal eine Gelegenheit, zu so einem Fest zu gehen. Sie wollten zunächst alle anderen Optionen in ihrem Leben wahrnehmen. Gott kann warten. Zuerst muss ich mich um meinen Besitz kümmern. Das ist jetzt wichtiger. Der neue Acker bedeutete dem Ersten mehr als der Ruf Gottes. Auch heute gibt es Menschen, die so völlig in den Dingen dieser Welt aufgehen, dass sie für Gott keine Zeit mehr haben. Gott kann warten. Der zweite hatte Ochsen gekauft, vielleicht zur Ausübung seines Berufes als Landwirt. Und es war jetzt wichtiger, diese Ochsen sich anzusehen. Jetzt war erstmal die Karriere dran. Schließlich ist es auch wichtig, im Beruf voranzukommen, auch da etwas zu werden. Und Gott kann warten. Und der dritte hat eine Frau genommen. Und jetzt hat er erstmal das private Glück Vorrang. Gott kann warten. Oft liegt eine gewisse Tragik in unserem Leben darin, dass eigentlich gute und schöne Dinge unser Leben so ausfüllen, dass der Ruf Gottes an uns, der Gedanke an Gott, an Gottesdienst, an die Ewigkeit, an das, was er von uns möchte, dadurch verdrängt werden kann. Wir stehen immer in der Gefahr, dass wir Zeit und Energie, die wir vielleicht eigentlich viel besser für Gott einsetzen sollten und könnten, für ein neues Hobby verwenden oder unseren Gott wegen einer neuen Freundschaft vielleicht vergessen oder sonstige irdische Dinge, die uns plötzlich wichtig werden und die uns faszinieren, an die erste Stelle rücken. Sind diese Entschuldigungsgründe dieser Erstgeladenen jetzt überzeugend oder was steht wirklich dahinter? Man könnte diese Entschuldigungsgründe eigentlich alle auf einen Nenner bringen, keine Zeit, jetzt keine Zeit. Dabei haben sie eigentlich schon Zeit, nur eben nicht für den Gastgeber. Andere Dinge sind jetzt wichtig, Besitz, Beruf, Familie. Gern spricht man dann heute auch von Sachzwängen, das hört sich irgendwie besser an, es geht eben gerade nicht anders. Und wenn wir ehrlich zu uns selber sind, und ich sehe das an mir selber auch immer wieder, Dinge, die uns wirklich wichtig sind, die uns wirklich interessieren, dafür finden wir auch Zeit, auch bei vollem Terminkalender. Ich glaube, hier gibt es keinen, der da widersprechen würde. Daran erkennen wir schon auch, wie wichtig uns Gott ist. Was fällt bei dem Dritten noch auf? Der hat eine Frau genommen, selbstverständlich kann er nicht kommen. Keine Entschuldigung wie bei den beiden anderen. Ist doch klar, dass das vorgeht. Familie ist schließlich das Wichtigste. Alle drei Ausreden drücken aus, dass den Geladenen ihr Alltag, ihr persönliches Leben, ihre persönlichen Bedürfnisse viel wichtiger sind als der Gastgeber. Und das hat Konsequenzen und das ist das Problem an dieser Geschichte. Sie sind zwar Geladene, aber das Mahl werden sie nicht genießen. Natürlich, das sind hier nicht nur faule Ausreden und Entschuldigungen. Es sind durchaus ernstzunehmende Gründe. Besitz, Beruf, Familie. Selbstverständlich müssen wir uns um diese Dinge kümmern. Die Dinge, die uns Gott anvertraut hat, unseren Besitz. Natürlich haben wir dafür Sorge zu tragen. Unseren Beruf, sofern wir berufstätig sind. Natürlich haben wir da unseren Mann oder unsere Frau zu stehen und uns einzubringen mit unseren Fähigkeiten. Auch das ist wichtig. Und natürlich sollen wir unsere Frauen oder Männer, unsere Familien nicht vernachlässigen, die uns Gott anvertraut und gegeben hat. Das ist alles wichtig. Aber die Frage ist, wie setzen wir die Prioritäten in unserem Leben? Steht Gott an erster Stelle oder ist mir alles andere wichtiger? Gottes Gnadenangebot können wir nicht manipulieren, wie wir wollen und wie es uns gerade in die Zeit passt. Da können wir nur zugreifen, wenn der Ruf an uns ergeht. Natürlich haben viele Menschen gute Gründe, sich nicht ganz und gar zu bekehren, in der Gemeinde nicht so ganz richtig mitzuarbeiten, nicht regelmäßig zum Gottesdienst zu gehen. Aber können diese Gründe auch im Lichte Gottes standhalten? Wir kennen aus Gottes Wort viele weitere Beispiele namhafter Persönlichkeiten, die versucht haben, dem Ruf Gottes auszuweichen. Wir sind ja oft um Ausreden nicht verlegen, wenn Gott etwas von uns will. Denke da zunächst mal an Mose, der versuchte, Gott mit dem Hinweis auf seine Unfähigkeit auszuweisen. Wer bin ich, sagt er. Warum ich? Ich doch nicht. Aber Gott lässt nicht locker. Und Mose dann weiter, ein Kapitel später lesen wir dann, ich kann nicht gut reden. Das kann ich gut nachvollziehen, ich rede auch nicht so gerne. Aber Gott hat dann auch wieder einen Ausweg gehabt. Er sagt, dann stelle ich dir deinen Bruder zur Seite. Das Glück habe ich nicht gehabt. Ja, also Gott hat Mose gerufen und auf all seine Ausflüchte hat er eine Antwort gehabt. Oder ich denke an Gideon, der nahm seine schlechte soziale Stellung als Vorwand. Mein Geschlecht ist das Geringste und ich bin der Jüngste, dazu Gott gesagt. Na und, sagt Gott, ich sende dich und ich bin mit dir. Aber das hat Gideon auch nicht gereicht, dann wollte er ein Zeichen von Gott. Gott hat ihm das Zeichen gegeben, dann wollte er noch ein Zeichen. Das hat er auch gekriegt. Gott ist auch sehr langmütig manchmal mit uns. Aber letztlich hat Gideon getan, was Gott wollte. Ähnlich war das bei dem Propheten Jeremia. Der sagt zu Gott, ich tauge nicht, ich bin zu jung, nimm mal einen anderen. Und doch musste er dann diesen Weg gehen. Und das schlimmste Beispiel, was ich eigentlich aus der Bibel kenne, ist der Prophet Jona. Der sollte Buße verkünden. Das war ein Bußprediger. Und er hat befürchtet, dass auf seine Predigt hin das Volk Buße tun würde und Gott gnädig und barmherzig sein könnte. Und weil er diese Furcht hatte, flüchtete er vor Gott und vor dem Auftrag. Und am Ende wissen wir ja, er predigte Buße und das Volk bekehrte sich und Gott war tatsächlich gnädig und barmherzig. Und dann lesen wir im letzten Jona-Kapitel und das verdross Jona sehr. Wie schizophren. Oder denken wir an das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern. Da fürchtete der Dritte, der nur einen Zentner erhalten hatte, die Strenge seines Herrn und blieb deshalb untätig. Vergrub es lieber, sagte Nee, ich nicht, nicht für den Herrn. Das sind aber trotz allem, denke ich, alles ernste Worte, denn wir haben uns in unserer Zeit vielfach ein Bild von Gott gemacht, das niemanden ausschließt und keinem auf die Füße tritt. Ein Gott, der immer freundlich ist, der Verständnis für alles haben muss, der immer zu segnen bereit ist. Aber das ist eigentlich nicht der Gott der Bibel. Das ist auch nicht der Gott dieses Gleichnisses, dieser Geschichte hier, denn hier lesen wir, da wurde der Hausherr zornig. Der akzeptierte diese Ausreden nicht. Wenn Gott einlädt, dann heißt es eigentlich immer heute. In Hebräer 3 können wir lesen, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Zu dem Oberzöllner Zachäus sagt Jesus, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht wenn du dann mal in Rente bist, dann hast du Zeit, dann können wir uns mal um dein Seelenheil kümmern. Und Josua sagt zu dem Volk Israel, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Heute. Wenn wir uns jetzt in die Lage des Hausherrn versetzen und uns die ganze Situation einmal bildhaft vorstellen, dann ist der Zorn des Gastgebers, denke ich, schon berechtigt. Stellen wir uns mal vor, wir haben zu einem großen Fest eingeladen und alle haben zugesagt. Und dann rufen wir an und sagen, so, jetzt könnt ihr kommen, es ist soweit. Und dann haben die alle keine Lust, haben alle was viel Wichtigeres vor. Das Essen steht dampfend auf dem Tisch, der Kaffee wird kalt. Wie würden wir wohl anstelle dieses Hausherrn reagieren? Umso verwunderlicher ist es eigentlich, dass er das ganze Fest nicht einfach absagt. Was treibt ihn dazu, sich jetzt neue Gäste einzuladen? Warum handelt dieser Gastgeber so anders? Weil dieser Gastgeber eben Gott ist. Das Fest sollte auf jeden Fall stattfinden. Und da sehen wir schon den ersten wichtigen Punkt. Wenn wir auf die Einladung Gottes nicht antworten oder negativ antworten, heißt das nicht, dass die Ewigkeit deshalb ausfällt. Gott wird sein Fest am Ende feiern. Während der langen Geschichte ihres Volkes hatten die Juden ja ständig auf den Tag gewartet eigentlich, an dem der Messias erscheinen würde. Und als er dann kam, erkannten sie ihn nicht, folgten sie seiner Einladung nicht. Gerade die Schicht des Volkes, die es hätte wissen müssen, die Gelehrten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die sich im Wort auskannten, die das Alte Testament kannten, die hätten eigentlich wissen müssen, wie das sein würde, wenn Jesus kam. Aber sie nahmen ihn nicht an. Die Leute von den Straßen und Gassen, die Zöllner und Sünder, die hatten Jesus dagegen willkommen geheißen und angenommen. Und sie sind es nun, die Armen und Verkrüppelten, die Blinden und Lahmen, die gerufen werden. So heißt es hier in diesem Text. Die Armen, die nichts zu bringen haben. Zu ihm können sie auch mit leeren Händen kommen. Gott will nichts von ihnen haben, sondern er will sie beschenken. Das gilt übrigens auch für Reiche, die arm sind, die innerlich arm sind. Er lädt sie ein. Er will mit ihnen feiern. Äußerlicher Reichtum, Besitz, Beruf, das, was wir haben, das, was unser Leben hier auf Erden ausmacht, das interessiert Gott nicht. Aber innerlichen Reichtum, den möchte er schenken. Kommen wir, nehmen wir die Einladung an. Die Verkrüppelten, deren Leben ein einziger Kampf ist, die ohne fremde Hilfe überhaupt nicht zurechtkommen. Und hier geht es nicht in erster Linie um die, die im Rollstuhl sitzen, sondern es gibt auch seelisch Verkrüppelte. Menschen, denen das Leben übel mitgespielt hat und deren Seele dabei kaputt gegangen ist. Er lädt sie ein, weil er sie heilen will und weil er sie heilen kann. Komm, nimm die Einladung an. Die Blinden, die nicht sehen, wo ihr Weg lang geht, deren Leben von Dunkelheit zu Dunkelheit führt, von Traurigkeit zu Traurigkeit, die kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Er lädt sie ein, weil er selbst das Licht ist. Komm, nimm die Einladung an. Die Lahmen, die nicht vorwärts kommen in ihrem Leben, die ständig auf der Stelle treten, die sich nicht mehr aufraffen können, die keine Kraft mehr haben, die einfach nicht mehr können oder auch nicht mehr wollen. Er ist die Quelle des Lebens, er lädt ein. An seiner Festtafel dürfen sie sich satt essen, dürfen sie ausruhen, dürfen sie neue Kräfte sammeln. Komm, nimm die Einladung an. Gottes Zorn über die Absagen der Erstgeladenen wird zur Einladung an alle Menschen und ganz besonders an die Stiefkinder des Lebens. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, das ruft Jesus seinem Volk zu und auch uns zu. Doch selbst die Außenseiter des Volkes, die jetzt der Einladung gefolgt sind, füllen den Raum immer noch nicht aus, weil Gott ist immer noch Platz. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern in Johannes 14, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, da ist ohne Ende Platz. Also, der Knecht muss noch mal raus, noch mehr Leute einladen. Unser Herr wird nicht müde einzuladen, bis sein Haus voll ist. Die Gäste sollen sogar genötigt werden zu kommen. Der Hausherr rechnet damit, dass er so ein überraschend eingeladener Gast es vielleicht nicht wagen könnte, die Einladung so ohne weiteres anzunehmen und vielleicht zögert. Und deshalb betont er hier die Dringlichkeit der Einladung. Nötige sie. Das heißt, wirb um sie. Mach ihnen die Wichtigkeit, die Dringlichkeit bewusst. Wende alle Redekunst auf, um Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Lass dir was einfallen. Die Liebe Christi drängt uns, so schreibt es Paulus einmal an die Korinther. Das sollte auch unser Ansporn heute sein, denn an die Stelle der Einladenden dürfen wir heute treten. Geben wir nicht auf, andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir brauchen nicht zu verzweifeln. Der Knecht hier hätte allen Grund gehabt. Die Ersten wollten nicht mehr kommen, dann kommen immer noch nicht genug und wieder muss er raus. Die Aufgabe bleibt die gleiche, nochmals hinausgehen und wieder einladen. Abschließend wendet sich Jesus direkt an seine Zuhörer. Haben sie sich inzwischen erkannt als jene, die Gottes Einladung zu seinem Fest abgelehnt haben? Haben sie inzwischen begriffen, dass Jesus selbst in Person die Einladung Gottes an sie ist? Jesus macht hier eins ganz deutlich. Es gibt keinen anderen Weg, am Heil des Reiches Gottes teilzuhaben, als seiner Einladung rechtzeitig zu folgen. Das Fest findet trotzdem statt, aber ohne sie, wenn sie bei ihrer Ablehnung bleiben. Im letzten Vers hier dieser Geschichte heißt es, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Jesus spricht hier Gottes Urteil, hart, aber gerecht, weil Gott auch das Nein des Menschen akzeptiert. Dieses Gleichnis zeichnet auch eigentlich so den Weg des Evangeliums in dieser Welt. Die erste Einladung aus Gottes Liebe ergeht an die Juden, an Israel als erwähltem Volk. Das waren die zunächst geladenen Gäste. Die ganze Geschichte dieses Volkes ist eine einzige Einladung Gottes, zu ihm zu kommen. Und weil das Volk Gottes die Zeichen der Zeit nicht erkannt hatte, lädt Gott erneut ein. Diesmal die Armen und Kranken, die Ausgestoßenen, die fern von der Gesellschaft stehen. Auch ihnen gilt Gottes Heil. Und zum dritten Mal drängt Gott geradezu darauf, dass auch die draußen von den Landstraßen, die an den Zäunen, die Heiden, sage ich jetzt mal, damit auch wir heute eingeladen werden. Denn er will, dass allen Menschen geholfen werde und alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Fest steht unmittelbar bevor. So sagt es hier, der Knecht kommt, es ist alles bereit. Gott will das Heil für die ganze Welt. Aber, und das ist das Tragische, es gibt in diesem Gleichnis ein zu spät. Auch Gottes große Gnade und Barmherzigkeit schließt das nicht aus. Woran machen wir unsere Gewissheit fest, einmal bei diesem Freudenmahl Gottes am Ende der Zeit dabei zu sein? Eine Stunde pro Woche in eine wichtige Beziehung zu investieren, vielleicht in unsere Ehe, ich denke, das ist uns allen klar, das ist zu wenig. Eine Stunde am Sonntagmorgen ist zu wenig für unsere Beziehung zu Gott. Gott möchte Mittelpunkt in unserem Leben sein. Alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, soll ich im Hinblick auf dieses große Fest treffen, auf das Ende, zu dem er mich ja eingeladen hat. Hindert mich das, womit ich heute gerade so intensiv beschäftigt bin? Hindert mich das, mit ihm zu reden? Hindert mich das, auf ihn zu hören? Hindert mich das, für ihn da zu sein? Die Antwort der Gäste auf die zweite Einladung hat entschieden. Über ihr dabei sein oder draußen bleiben. Ne? Ich lese uns das nochmal vor. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Das war die erste Einladung. Das ist unser Ja-Sagen auf Gottes Rufen. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, es ist alles bereit. Das war die zweite Einladung. Was also genügt, Und was genügt nicht, um zum Reich Gottes zu gehören? Es genügt nicht allein, irgendwann einmal, vielleicht vor Jahrzehnten, Ja gesagt zu haben zu Gottes Einladung, sondern es gilt bereit zu sein, wenn die zweite Einladung ergeht. Und wir kennen das ja alle, wenn wir irgendwo eingeladen sind. Nehmen wir mal an zu einer Hochzeit. Was machen wir denn in der Zeit von der Einladung bis zu dem Fest? Wir bereiten uns vor. Vielleicht kaufen wir uns ein neues Kleid oder einen neuen Anzug. Wir gehen zum Friseur. Wir kaufen ein Geschenk. Wir bereiten uns vor. Und Gottes Wort nennt diese Vorbereitung Heiligung. Von dem Moment an, wo wir Gott unser Leben gegeben haben, erwartet er, dass wir uns heiligen. Das heißt, dass wir uns vorbereiten auf dieses Fest, auf das Ende. So, und wann wird das sein, das Fest? Das wissen wir nicht. Das kann der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu sein. Das kann aber auch meine letzte Stunde sein. Und da ich beide Termine nicht kenne, gilt es, ständig bereit zu sein. Und dazu mahnt uns diese Geschichte. Welche wichtigen Dinge im Leben können uns heute an der wichtigsten Entscheidung hindern? Das ist eigentlich die Frage. Mit welchen Begründungen lehnen Menschen in unserer Zeit Gottes Einladung ab? Wie sehen heute die Ochsen und die Äcker der Menschen aus? Schließlich, wo setze ich persönlich in meinem Leben die Prioritäten? Wenn es da Korrekturbedarf gibt, sollten wir handeln, sollten wir uns neu ausrichten. Davon haben wir letzten Sonntag gehört. So eine Kurskorrektur ist immer mal erforderlich. Gott läuft uns nicht unendlich hinterher, eine Zeit lang sicherlich. Aber wir haben seine Einladung schriftlich vorliegen in der Bibel. Daneben wird sie uns auch immer wieder mündlich überbracht, auch heute. Gott lädt ein. Komm, mein Tisch ist reich gedeckt mit Lebensfreude, mit Vergebung, mit meiner Liebe, mit neuer Kraft, mit einer neuen Perspektive für dein Leben. Ich will dich leiten, ich will dich versorgen. Wie werden wir am Ende entscheiden? Was werden wir am Ende auf die zweite Einladung antworten? Amen.